Journalismus als öffentliches Gut, was wir zum Beispiel, denke ich, in Deutschland auch noch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben und in vielen anderen Ländern, braucht eine breitere Unterstützung. Um dahin zu kommen, müssen wir natürlich auch das Vertrauen wieder erwecken. Und das können wir nur durch guten Journalismus und durch unabhängigen Journalismus.
Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern.
Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge der Innovation Minutes. Mein Name ist Sabrina Harper, ich bin deine Host und mein heutiger Gast ist Renate Schröder. Seit 31 Jahren ist sie beim Europäischen Journalistenverband mit Sitz in Brüssel. Sie beschäftigt sich unter anderem mit Gesetzgebung, zum Beispiel dem Europäischen Medienfreiheitsakt, das war kürzlich. Aber man macht auch noch mehr beim Europäischen Journalistenverband, zum Beispiel geht es um KI, um Urheberrechte und ganz, ganz viele andere Themen. Und unter anderem geht es auch um das Thema Sicherheit. Und wir haben ja den Tag der internationalen Pressefreiheit. Und da dachte ich, es wäre ein guter Moment, über Sicherheit im Journalismus zu sprechen. Und deshalb freue ich mich, dass die Direktorin des Europäischen Journalistenverbands jetzt hier neben mir sitzt. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, was ihr so macht. Und ein Thema bei Sicherheit ist auch Monitoring. Da habt ihr auch kürzlich etwas publiziert. Vielleicht magst du als erstes darüber sprechen.
Ich kann kurz hinzusagen, ich bin ja jetzt schon ziemlich lange dabei. Das Thema Sicherheit war früher mehr ein Thema auf der internationalen Ebene. Leider ist es jetzt auch ein sehr großes Thema auf der europäischen Ebene. Seit circa 10 Jahren wird es immer wichtiger. Seit 2015 hat der Europarat entschieden, eine Plattform zur Sicherheit und zum Schutz des Journalismus zu errichten. Und der Europarat arbeitet hier mit 15 Organisationen zusammen. Zum einen ist es der Europäische Journalistenverband, zum anderen sind es diese typischen Media Freedom Groups wie Reporter ohne Grenzen, Committee for Journalism und so weiter. Und auch die Europäische Rundfunkanstalt macht da mit. Und was machen wir? Wir versuchen, so viele wie mögliche Alerts, die wir von Journalisten bekommen, insbesondere von unseren Mitgliedsorganisationen, das sind übrigens Gewerkschaften und Verbände innerhalb Europas und des Europarats. In Deutschland ist es die DJU in Verdi, der Deutsche Journalistenverband. Und die schicken uns also sogenannte Alerts, wenn einem Journalisten, einer Journalistin irgendwas passiert. Und das geht von Online-Harassment über physische Gewalt bis hin auch zu Einbrüchen der Redaktion. Aber auch, wenn es Eingriffe in die Medienfreiheit gibt, entweder durch Gesetzgebung, durch Regierungen oder was auch immer. Also es gibt ziemlich viele verschiedene Kategorien. Diese Alerts werden erstmal von uns verifiziert, um zu sehen, dass das auch alles eine Richtigkeit hat. Und dann nochmal zusätzlich vom Sekretariat des Europarats. Der Europarat wird dann diesen Alert an die Regierung schicken und die Regierung jemals fragen, so, wie steht ihr dazu, wie ist die Situation, wie wir können die lösen. Was interessant ist, ist seit, wie gesagt, seit 2015 gibt es das. In den ersten Jahren war die Reaktion, die Antworten der Mitgliedstaaten ungefähr lagen sie bei 50%, was wir eigentlich ganz gut fanden. In den letzten Jahren hat sich das leider etwas vermindert. In 22 lag es nur bei 26% und jetzt 23 war es wieder ein bisschen höher bei 46%. Oft sind die Antworten der Mitgliedstaaten auch nicht gerade seriös, gerade in einigen Ländern. Sie können sich vorstellen, Europarat, da sind bis vor kurzem gehört auch Russland dazu, jetzt nicht mehr, aber es gehören auch Staaten wie Aserbaidschan dazu, Ungarn, wir brauchen gar nicht so weit gehen, die sich nicht sehr ernsthaftig um Medienfreiheit kümmern, aber immer mit guten Ausreden kommen, warum sie jeweilige Gesetzgebungen machen oder warum sie irgendwas gegen irgendwelche Journalisten unternommen haben, die für sie dann meistens keine Journalisten, sondern Terroristen sind. Die Alerts haben in den letzten Jahren ziemlich zugenommen und wir machen jetzt jedes Jahr, die Partnerorganisationen schreiben einen Bericht dazu. Der letzte ist vor kurzem rausgekommen. Den haben Sie, glaube ich, am Anfang angesprochen.
Verlinke ich ja auch in den Shownotes am besten.
Der Bericht ist sehr interessant, weil er auch ein bisschen mehr in die Tiefe geht und so ein paar Trends vorstellt, wie zum Beispiel Überwachung. Es wird ein zunehmender Trend, natürlich oft von Staaten. Überwachung bei Informantenschutz, Überwachung durch Spyware. Da hat es leider in den letzten Jahren viel gegeben. Und das haben wir jetzt auch gemerkt. Sie sprachen davon, dass ich auch mich um Advocacy kümmere, was Gesetzgebung angeht. Der Europäische Medienfreiheitsakt, da ist ein Artikel, der insbesondere die Quellen der Journalisten schützen soll und die Journalisten von Spyware. Leider kam es dann in der Endphase dazu, dass insbesondere Frankreich schrie und sagte, nein, das geht überhaupt nicht. Wir brauchen eine Ausnahme, was nationale Sicherheit angeht, um keinen Freibrief Journalisten gegenüber zu haben. Das zeigt, wo wir sind. Das zeigt, wie schwierig es ist mit dieser immer stärkeren Überwachung von Staaten. Es gibt sehr viele andere Trends, da gehe ich vielleicht jetzt nicht in die Details. Aber was das Monitoring angeht, wir haben zum anderen noch einen anderen Monitoring, mehr auf die EU spezifiziert, wird auch von der Europäischen Union bezahlt. Der heißt Media Freedom Rapid Response und der wird von dem Europäischen Zentrum für Medien- und Pressefreiheit in Leipzig, dem ECPMF, koordiniert. Und die Europäische Journalistenföderation und IPI sind die zwei Partner, die zusammen die ganzen Alerts eben auch sammeln und die kann man auf einer Website ablesen und da können die Journalisten direkt auf der Website, wenn ein Angriff ist, wenn Online-Harassment ist, kann man das dann auf die Website schreiben und wir versuchen das eben auch wieder zu verifizieren. Das Gute an diesem Alert ist, dass es auch Hilfe gibt, sowohl psychologische, aber auch, das hatten wir jetzt das erste Mal, hatten wir ein Private Security Mechanismus, der einem Journalisten in Serbien jetzt hilft, da er zunehmend Death Threats, also Mordesdrohungen erhalten hat und so eine Angst hatte, dass er uns da eben auch angefragt hat, weil von Serbien kein Schutz kam.
Also wir haben jetzt in ganz viele Länder sind wir jetzt reingesprungen. Wahrscheinlich geht es jetzt allen, die zuhören, genauso wie mir und man ist so ein bisschen bang, hä? Wenn wir nach Deutschland schauen, also in Deutschland gibt es ja auch Morddrohungen, gibt es auch gerade Gewaltandrohungen übers Internet, Social Media und so weiter. Hast du da auch Einblicke nach Deutschland, wie es da gerade so bestellt ist?
Ja, natürlich. Also ich weiß nicht, ob es Zufall ist, weil das ECPMF in Leipzig ist, weil wir zwei starke Gewerkschaften haben. Oder weil wir in Deutschland die AfD haben und Pegida und seit Covid, seit Corona kann man sagen, zunehmend insbesondere während Demonstrationen einen extrem hohen Gewaltanteil gegen Journalisten vermerken. Das hat nach Covid ein bisschen, wurde ein bisschen weniger. Ich glaube zum Teil auch, weil wir gute Gespräche mit der Polizei hatten, weil wir auch versucht haben, der Polizei zu erklären, hey, ihr müsst auch dafür einstehen, dass Journalisten geschützt sind und nicht umgekehrt sie auch noch angreifen, was teilweise auch der Fall war. Trotzdem ist der Gewaltspiegel in Deutschland sowohl auf der Straße als auch online immer noch zu hoch.
Du hast jetzt ein paar geografische Daten genannt. Wie sieht's denn aus mit Gender, also Journalistinnen? Wie ist es denn dort mit Gewaltandrohung oder eben Harassment gegenüber weiblichen Journalisten?
Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass es viel mehr Gewaltdrohungen, insbesondere online, gibt, als sie registriert werden. Das liegt zum einen daran, dass viele Journalistinnen immer noch meinen, das gehört zu ihrem Beruf. Man muss allgemein sagen, für Journalisten ist es oft so, wenn sie drangsaliert werden, dann denken sie, na ja, gut, es gehört zu unserem Beruf. Aber bei Frauen ist es noch extremer. Wir hatten schon mehrere Workshops auch zu dem Thema und da haben wir immer gemerkt, wenn eine Frau anfängt und über ihre Probleme redet, dann sind nachher haben alle was dazu zu erzählen. Und das geht oft wirklich ans Eingemachte. Es geht natürlich oft dann auch gegen die Frau als solche. Wir haben jetzt kürzlich noch, unsere Präsidentin Maja Sever kommt aus Kroatien. Und sie hat kürzlich noch erzählt, dass es auch gegen sie ging. Und sie sagte, ja, man hätte sie als hässlich und sie sähe aus wie ein Mann. Und naja, so dieses Übliche. Und sie sagte dann ganz ehrlich, ich kann nicht sagen, dass mir das egal war. Ich war zwei Tage, war ich deprimiert. Ich habe mir dann Röcke gekauft und sie hat das so ein bisschen humorvoll gesagt. Aber es zeigt, dass es ein Riesenproblem ist. Wir haben auch einen starken, jetzt komme ich wieder mit dem Englischen, Brain Drain. Also wir haben ziemlich viele Journalisten, Journalistinnen, die die Arbeit verlassen, weil es einfach zu viel ist. Und das kann ich auch gut verstehen. Auf der einen Seite gibt es eben diese zunehmenden Attacken, sowohl auch auf der Straße, auch teilweise von Politikern in einigen Ländern und dann eben online. Das ist ganz extrem. Gleichzeitig gibt es eine Prekarität, die ungeheuer ist. Also wir hatten mal in der UK, wurde gesagt, Journalistinnen verdienen weniger als Assistenten bei McDonald's, nur so als Beispiel. Und in vielen Ländern ist es wirklich der Fall. Und dass sie dann ihren Beruf verlassen, ist nicht verwunderlich. Es ist vielleicht eher verwunderlich, warum immer noch so viele Frauen den Beruf ausführen.
Also da geht es dann nicht um Gender Pay Gap, sondern dass es wirklich auch so niedrig entlohnt wird.
Genau, es geht auch um Gender Pay Gap, aber genau, was ich gerade anführte, ist absolute Niedriglohn. Das hat sich auch so verschlechtert, dass wir in dem letzten Bericht, den ich vorher erwähnt habe, eine neue Kategorie gebracht haben, die nicht neu ist, die uns aber zeigt, wie wichtig die ökonomische Lage der Journalisten ist. Das ist für uns jetzt auch ein Sicherheitsfaktor, weil je weniger Gehalt oder je weniger man bezahlt wird, umso schwacher ist man natürlich auch und auch eher bereit zu Korruption und weniger bereit, laut zu werden, aus Angst. Und dadurch wird auch Selbstzensur zum Beispiel ein großes Thema.
Ja, das ist ja auch so ein Thema beim Investigativjournalismus, dass man da eben auch viel Geld für braucht, um das auf die Bahn zu bekommen. Und wenn man quasi den Geldfluss stoppt, stoppt man auch die journalistische Arbeit. Also könnte man auch sagen, eine Bedrohung für Journalistinnen, Journalistinnen ist zu cut off, also weniger Geld zur Verfügung zu stellen.
Absolut, das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir eine Zunahme von sogenannten SLAPs. Das sind diese Strategic Lawsuits on Public Participation. Und da sind oft private Unternehmen, die aus Verleumdung oder irgendwelche merkwürdigen Rechtsgrundlagen, dass die Medien oder auch freie Journalisten verklagen. Wir haben den Beispiel von Daphne Caruana Galizia, die 2017 in Malta brutal ermordet wurde. Und ja, nach ihrem Tod, sie hatte immer noch 41 Fälle von SLAP offen, die sie nicht bezahlt hatte. Aber das zeigt natürlich, wer will das? Das ist ein wahnsinniger Stress, ob man es bezahlt oder nicht. Aber so werden die Journalisten mundtot gemacht.
Das hatten wir ja eben auch kürzlich in Deutschland. Also die Korrektivrecherche zum Beispiel, die publiziert wurde. Und danach gab es eine Klagewelle und man hat sich über Sätze gestritten, was auch wiederum dann ausgeschlachtet wurde, dass ein Satz gestrichen werden muss. Zum Beispiel, und der war jetzt gar nicht so relevant. Und so werden Steine in die Mühle geworfen, dass sie stoppt. Also habe ich dich da richtig verstanden?
Absolut. Und Korrektiv ist ein gutes Beispiel. Korrektiv ist auch ein gutes Beispiel, der zeigt, wie wichtig Journalismus heute immer mehr ist. Weil man kann sagen, dank der Korrektivberichterstattung zur AfD sind, ich weiß nicht, wie viele Menschen auf die Straßen gegangen. Das zeigt eben, dass wir auch in Deutschland, da möchte ich kurz dazu sagen, es gibt jährlich, anders als Reporter ohne Grenzen und deren Index, gibt es einen sogenannten Media Pluralism Monitor. Da werden die 27 Mitgliedstaaten der EU werden analysiert, was Medienfreiheit angeht. Und da stand in den letzten Jahren Deutschland an erster oder zweiter Stelle. Also man muss im Vergleich sagen, dass Medienpluralismus und Medienfreiheit in Deutschland immer noch sehr gut dasteht. Und doch haben wir, wie du richtig angibst, immer mehr Probleme auch in Deutschland.
Woher glaubst du, kommt das, dass sich das quasi hochpotenziert oder dass man das Gefühl hat, es gibt mehr Klagewellen, es gibt mehr Bedrohung gegenüber Journalisten, Journalistinnen. Hast du eine Idee, woher das jetzt kommt?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen, und das können wir insbesondere seit der Corona-Pandemie sagen, gibt es eine immer stärkere Polarisierung. die Verschwörungsgegner auf der einen Seite. Seit Corona wurden die Journalisten auf der einen Seite zu nah der Regierung gesehen, weil sie insgesamt eben die Mittel der Regierung, wie mit der Pandemie umgegangen wird, auch recht wissenschaftlich akzeptiert haben. Und viele eben auch diese wissenschaftlichen Ansätze, die Fakten, auf deren unsere demokratischen Gesellschaften basieren, nicht mehr als solche akzeptieren. Das liegt natürlich auch an dem sogenannten Business Model. Wir nennen es Attention-Driven Economy oder des Überwachungskapitalismus der Plattformen von Big Tech. Maria Ressa, die den Nobelpreis bekommen hat, sagt immer wieder, Lügen verbreiten sich 6-mal schneller als irgendwelche langweiligen Fakten. Und das ist eine Studie vom MIT. Und leider ist es so. Wir sehen ja jetzt auch einen wahnsinnigen Anstieg an Desinformation. Und das ist auf globaler Ebene. Und sehr viele Menschen, die der oft doch sehr simplizierten Messages der Desinformation glauben oder auch glauben wollen. Und oft befinden sich zusätzlich in ihrer Filterbubble und wollen da auch gar nicht rauskommen. Also es wird immer schwieriger, miteinander zu kommunizieren. Journalisten, wie wir gerade sagten, haben auch weniger finanzielle Ressourcen. Journalismus ist teuer, um auf die Straße zu gehen. Um wirklich ihre Rolle gut zu machen, muss investiert werden. Und das wird leider immer weniger.
Gleich geht's weiter. Eine kleine Info in eigener Sache. Kennst du euch schon das Media Lab Innovation Festival? Das Media Lab feiert am 11. und 12. Juni Innovation. Und zwar mit Workshops und Impulsen über alle Themen, die wichtig sind für die Zukunft eines Medienhauses. Da geht's um KI, da geht's um Monetarisierung, da geht's um Nachhaltigkeit, da geht's um Diversität. Da geht's um ganz viel, was du auch hier in diesem Podcast hörst. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schau einfach auf media-lab.de/MIF. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht's hier weiter mit dem Podcast. Du hattest am Anfang vom Gespräch auch erwähnt, dass ihr zum Beispiel auch Trainings gebt, hast du so kurz erwähnt. Siehst du denn die Verantwortung zum Beispiel für solche Trainings, aber auch darüber hinaus in Medienunternehmen auch, dass sich die Menschen, die in Power sind, dass die quasi nochmal ihre Rolle überdenken müssen oder da vielleicht ein erweiterteres Netz stricken müssen, es komplett anders denken müssen? Wie siehst du das?
Ja, also ich denke, da gibt's viele Ansätze, die überdacht werden müssen. Weiterbildung ist ganz, ganz wichtig im Journalismus. Also wir reden jetzt alle von künstlicher Intelligenz, die auf der einen Seite enorme Risiken haben, auf der anderen Seite aber auch Wunder erwirken sollen, vielleicht den Journalismus innovativ und neu gestalten können, ihn sogar retten können. Meiner Meinung nach geht das nur, wenn es genug Weiterbildung für Journalistinnen gibt, was die KI angeht. Die KI kann sicher Großes bewirken, auch gegen Desinformation, aber dafür ist eben die Weiterbildung ganz, ganz wichtig und dafür ist natürlich auch die menschliche Kontrolle, die redaktionelle Kontrolle ganz, ganz wichtig. KI muss eben auch trainiert werden, damit die ethischen Standards bleiben. Und da sind wir momentan sehr besorgt, weil die Medienunternehmen klagen, dass sie nicht genug Geld haben. Und wir befürchten, dass einige zumindest diese Bedrohungen nicht ernst genug nehmen. Und da arbeiten wir eben dran. KI muss reguliert werden und Weiterbildung ist eben ganz wichtig. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber auch was zum Beispiel die Sicherheit angeht, müssten auch Journalistinnen viel mehr trainiert werden, wenn sie in Kriegsgebiete gehen, wenn sie auf die Straße gehen. Sowohl auf der Straße, aber natürlich auch digital. Digitale Sicherheit wird immer wichtiger.
Ich hatte ein paar Folgen vorher auch ein Startup zu Gast. Die haben eine KI entwickelt, die quasi die Social-Media-Profile auf Hate Speech checkt und das vorsortiert. Und dann kann man das entweder angucken und selber bearbeiten oder man kann es direkt löschen. Aufgrund dieses psychischen Faktors, also der Mental Health-Aspekt, der gegenüber Journalisten, Journalistinnen auch gewahrt werden sollte. Ist, glaube ich, ein Thema, das in die Redaktion schon reinkommt, aber wahrscheinlich noch nicht so im Alltag gelebt wird. Deckt sich das so mit deinem Eindruck?
Ja, also wir haben das Thema Mental Health ist relativ neu und das wird aber doch von einigen immer mehr benutzt, weil natürlich wir eben von der Gewalt sprachen, aber wir müssen auch hinzusagen von einem Burnout im Journalismus, weil Journalistinnen heute einfach immer mehr Arbeit haben. Sie müssen ihre Texte schreiben, redigieren und das möglichst schnell. Sie müssen aber auch das Fact-Checking machen, was immer größer wird. Sie müssen ein Audience Engagement haben. Sie müssen sozusagen Content Moderator sein und auf den jeweiligen sozialen Netzwerken aktiv sein. Es ist fast unmöglich, das durchzuführen und gleichzeitig das Gefühl haben, was ich hier mache, ist noch Journalismus. Und das ist oft nicht einfach.
Was wünschst du dir, damit wir nicht in dieses Burnout reinrutschen, damit wir weniger Gewalt gegenüber Journalisten, Journalistinnen haben, dass man sich mehr auf die Arbeit vielleicht konzentrieren kann? Was würdest du dir da wünschen, was passieren sollte?
Also wir haben gerade auch jetzt vor den Wahlen, vor den Europawahlen, haben wir ein Manifesto geschrieben, was heißt Stand Up for Journalism. Und hier geht es nicht nur darum, dass sowohl EU-Politiker dafür mit einstehen, dass es sowohl eine nachhaltige Finanzierung im Journalismus gibt, dass es mehr Schutz für Journalisten gibt, dass es Regulierung gibt, was die KI angeht, sondern auch, dass die Zivilgesellschaft, die Leser, die Menschen, dass sie anerkennen, dass Journalismus ein öffentliches Gut ist. Das ist heute nicht mehr ganz einfach und das liegt natürlich auch an der teilweise sehr schlechten Qualität, an der sogenannten Media Capture, dass in vielen Ländern Journalismus kein öffentliches Gut ist, sondern genutzt wird von Oligarchen, von Privatunternehmen, von Kriminellen, um ihre Interessen durchzuführen. Deswegen Journalismus als öffentliches Gut, was wir zum Beispiel, denke ich, in Deutschland auch noch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben und in vielen anderen Ländern, braucht eine breitere Unterstützung. Und um dahin zu kommen, müssen wir natürlich auch das Vertrauen wieder erwecken. Und das können wir nur durch guten Journalismus und durch unabhängigen Journalismus.
Ich würde noch eine Sache ergänzen. Du kannst mir gern widersprechen, wenn du das anders siehst. Wenn du das gerade so sagst, da denke ich sofort an die Rundfunkgebühr, an die GEZ, wie sie früher hieß. In Frankreich wurde die ja zum Beispiel abgeschafft oder das Pendant dazu. Und in Deutschland ist das ja immer wieder eine Diskussion, aktuell auch wieder, ob das angehoben wird oder nicht. Und eigentlich soll man es abschaffen. Es gibt auch Parteien, die möchten, dass es abgeschafft wird. Und ich habe da oft im Gespräch, wenn ich mit dem Punkt komme, dass dieser Beitrag eben auch für Demokratie steht, dass er öffentlich-rechtliche Medien fördert und ermöglicht und nicht nur privatwirtschaftliche Unternehmen und dass er daher so wichtig ist, dass viele Menschen da erst sagen, ach wirklich und aha, weil irgendwie verbindet das der größte Teil in Deutschland irgendwie mit der Tagesschau, dem Traumschiff und dem Tatort und nicht mit den vielen anderen Medienangeboten, die es gibt. Also vielleicht hat das auch noch was mit Medienkompetenz zu tun, also zu verstehen, wie die Medien funktionieren, was private Medien sind, was öffentlich-rechtliche Medien sind, wie das zusammengeht und so weiter.
Ich muss sagen, ich sehe es absolut so wie du. Für mich ist es ganz wichtig, dass es ein duales, früher haben wir vom dualen System gesprochen, jetzt ist es ja mehr als dual, aber dass es ein System gibt, in dem es einen starken, unabhängigen, öffentlichen, rechtlichen Rundfunk bzw. öffentlich-rechtliche Medien gibt, aber auch einen privaten. Und ich sehe es genau wie du. Ich höre immer mehr Kritik gegen die Öffentlich-Rechtlichen, auch in Deutschland. Und wenn ich teilweise mir die deutschen Fernsehsender angucke, das analoge Programm, ist es natürlich nicht mehr etwas, was wir jetzt toll finden. Aber eben, sie machen ja viel mehr auf Online-Ebene, immer noch im Radio. Es gibt hervorragende Radiosendungen, es gibt aber auch Arte. Es gibt ein großes Programm. Wir hatten jetzt gerade ein Festival in Florenz zum Thema Rolle des Journalismus und Medienkompetenz, wo wir genau über dieses Thema gesprochen hatten und dann auch teilweise mit jungen Leuten versuchten zu reden, ja, erzählt uns, was braucht ihr für neue Formate? Was können wir machen? Sie ist teilweise gar nicht wissen, was der Öffentlich-Rechtliche alles bietet. Ich habe meine Kinder mal gefragt, ja, würdet ihr Geld zahlen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Gut, wir wohnen in Belgien, aber ich muss gestehen, sie wussten gar nicht genau, was es war. Und als sie dann mir erzählten, ja, ich höre Radio im Auto, das ist ganz wichtig und ich gucke mir auf Arte und woanders gucke ich mir sehr viele Dokumentationen an. Ja, das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Genau, wir brauchen viel mehr Medienkompetenz, um das zu haben. Wir müssen aber auch den öffentlich-rechtlichen Sendern die Möglichkeit geben, finanziell neue Formate, neue Sachen auszuprobieren und wirklich an der Vorfront zu sein. Ich bin nicht der Meinung vieler privater, aber auch Verleger, Medienorganisationen, die sagen, das geht überhaupt nicht, wenn wir auf der einen Seite die Öffentlich-Rechtlichen haben, die online Information umsonst geben und wir davon leben müssen. Wir haben gesehen, in den Ländern, wo es gute öffentlich-rechtliche Rundfunks gibt es, wie in Norwegen zum Beispiel, in den nordischen Ländern. Da ist auch mehr Vertrauen allgemein in die Medien und da profitieren auch die privaten Medien von.
Genau, also ich glaube, wir schieben noch einmal nur kurz hinterher. Also ich glaube, ich spreche da auch für dich. Wir sind jetzt nicht gegen private Medien.
Absolut nicht.
Sondern es geht beides. Einfach darum, einen Ausgleich zu haben, wie komme ich an Informationen und ein privates Medienhaus ist eben letzten Endes wirtschaftlich getriebener. Und ich glaube, das ist dann auch legitim, wenn man da bei anderen Dingen anders denkt.
Und in einigen Ländern, auch immer noch Zentraleuropas, brauchen wir die Privaten noch mehr, da die offiziell öffentlich-rechtlichen staatlich sind. Und leider haben wir momentan eine Tendenz, wenn ich sehe in Italien, was da passiert, in Griechenland, in Slowakien, in Ungarn, bis vor kurzem in Polen, mal gucken, was da jetzt passiert, dass die öffentlichen rechtlichen völlig kontrolliert werden politisch.
Renate, ich sage an dieser Stelle danke, dass du uns ein bisschen hast Einblick gegeben in die Sicherheitslage der Medien in Deutschland und in Europa, in eure Arbeit. Und vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, in diesen Podcast zu kommen.
Gerne.
Das war die Folge der Innovation Minutes zu Sicherheit im Journalismus. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an all die Journalisten und Journalistinnen, die jeden Tag für uns vor Ort sind, die uns mit Informationen versorgen. Welche Gedanken hattest du bei dieser Folge? Schreib mir doch eine Mail oder auf Social Media oder bei Spotify kannst du direkt ins Q&A schreiben. Außerdem freue ich mich über eine Bewertung. Und der Algorithmus tut das auch. Das war's soweit für heute. Natürlich habe ich dir alles Wichtige in den Shownotes verlinkt. Mein Name ist Sabrina Harper, ich bin die Host der Innovation Minutes und ich wünsche dir, wie immer, viel Erfolg bei allem, was du tust.
Das waren deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt.
Last but not least, dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien BLM und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.